Johannes 17 sind wir. Wir studieren das einzige wirklich lange überlieferte Gebet von Jesus. Gebet, was er an dem Abend, bevor er gefangen genommen wurde und bevor er für uns gelitten hat, gebetet hat. Und hier, Leute, das ist heiliger Boden, den wir hier betreten. Das ist ein unheimliches Vorrecht, das wir mithören dürfen. Wie bedeutsam, denkt ihr, ist dieses Gebet von Jesus? Sehr, oder? Ich meine, Jesus ist unser Herr, er ist unser Vorbild, er ist Gott der Sohn, und ich meine, wenn er betet, dann hören wir besser genau hin. Das ist was Hochsignifikantes. Und dann besonders, wenn er so kurz vor seinem Tod betet. Leute, die wissen, dass sie bald sterben, die sind im Normalfall sehr fokussiert. Die verschwenden nicht irgendwie Zeit. Die halten sich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten auf. Ich meine, Jesus hat es nie getan. Aber dieses Gebet, was Jesus hier betet, das ist so wichtig für uns. Das ist wichtig für unser Herz, für unser Denken, für unser Leben. Hier hören wir das Herz unseres geliebten Herrn und Retters. Das, was wir hier lesen, das ist intim und persönlich und heilig. Das ist unendlich kostbar, das ist wichtig. Also lasst uns das wertschätzen und genießen und auskosten. Wir sind so gesegnet. Lasst uns dankbar sein, dass wir Teil davon sein dürfen, dass wir mitlesen oder mithören dürfen. Lasst uns das voll Anbetung und voll Wertschätzung und Liebe und Ehrfurcht hören, was Jesus hier sagt, mit voller Aufmerksamkeit. Lasst uns das verinnerlichen. Lasst das unsere Einstellung sein, wenn wir heute hier studieren. Ich meine, lasst uns das unsere Einstellung sein, jeden Sonntag, wenn wir Gottes Wort hören. Ich weiß, es ist heiß heute Morgen wieder mal. Aber, na und? Hey, wir tun hier das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Wir hören hier auf das Herz Jesu. Und Leute, selbst wenn es doppelt so heiß wäre, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, es gibt nichts, was ich lieber machen würde, heute Morgen, als zu den Füßen Jesu zu sitzen und als zu hören, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt und Jesu Gegenwart zu genießen, in seinem Wort, sein Herz zu hören, in diesem wunderbaren Text, den wir heute studieren. Wir sind so reich beschenkt, wir sind so gesegnet. Und hey, ich will Jesus begegnen, ich möchte mich beeindrucken lassen von ihm und verändern lassen und mein Denken formen lassen und dieses Geschenk, das er mir heute geben will, das mit nach Hause nehmen. Und ich hoffe, ihr fühlt euch auch so. Weil wirklich, wenn nicht, dann hey, fühl dich frei, heimzugehen und dich an irgendeinen Pool zu legen mit einem kühlen Drink und mit einem Eis. Ich meine es ehrlich so, ich meine es ernst. Ich meine, warum hier sitzen und schwitzen wollen, wenn es nicht real ist? Wenn du keine Erwartung hast, wenn es dich nicht wirklich juckt. Ich hoffe, dass ihr nicht nur irgendwie aus Pflichtgefühl oder Tradition oder aus Menschenfurcht hier sitzt heute Morgen. Was für ein wunderbarer Text. Der Heilige Geist bewegt mein Herz heute Morgen, wirklich mich zu freuen über dieses Vorrecht, über diesen Reichtum, den wir haben. Jesus ist gegenwärtig. Heute Morgen hier in seiner Gemeinde. Und wir hören, wie Jesus zum Vater betet. Und wir dürfen dabei sein. Für mich ist das ein heiliger Moment. Wow! Jesus hat zuerst für sich selbst gebetet. Und das Wort, was uns da aufgefallen ist, in diesem ersten Abschnitt, ist das Wort verherrlicht. Den Vater verherrlichen. In seinem Leben, in seinem Sterben, das war Jesu große Leidenschaft. In gewissem Sinn war es seine einzige Leidenschaft. Er liebte den Vater mehr als alles andere. Und die Liebe zu uns ist eigentlich Nebenprodukt, Folge von seiner Liebe für den Vater. Und als zweites hat Jesus für seine Jünger gebetet, für die Apostel, denen er sein Wort anvertraut hat, seine Wahrheit anvertraut hat, durch die er die Welt erreichen will, die er herausgerufen hat von der Welt und die er bewohnt und die er formt und die er verändert und dann wieder zurücksendet in diese Welt als Missionare, um Salz und Licht zu sein für ihn. Und für sie hat er gebetet um Heiligkeit, um Absonderung für ihn, um Bewahrung vor Verweltlichung, damit ihre Botschaft klar ist. Nicht nur mit ihren Worten, sondern auch die Botschaft ihres Lebens. Damit sie klare, scharfe Werkzeuge sind für ihn und auch damit sie voll Freude sind. Und das, was Jesus hier für die Apostel gebetet hat, das hat ganz sicher Anwendung auch für uns, die wir in ihren Fußstapfen wandeln. Heute kommen wir zum dritten Abschnitt. In diesem dritten Abschnitt betet Jesus für uns persönlich. Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, also für die Jünger, für die Apostel, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Leute, das sind wir. Jesus betet für uns und das allein ist der Hammer. Könnt ihr vielleicht diesen einen Ventilator ein bisschen runterschrauben? Irgendwas macht hier so ein tierisch lautes Geräusch. Ja, vielleicht ist das. Das Rauschen übertragt sich dann über die Mikros auf den Fernseher und so weiter. Jesus betet für uns. Das ist der Hammer. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, dachte er an dich und an mich. Er hatte uns auf seinem Herzen und er betet für uns. Ist das nicht wunderbar? Habt ihr jemals so Momente, wo ihr euch denkt, Mann, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen mit Jesus und seinen Jüngern damals, vielleicht als sie zusammengesessen sind, so im Gebetskreis und Jesus gesagt hat, hey Jungs, was gibt's denn für Gebetsanliegen? Und hättest du nicht gerne ihm persönlich gesagt, hey Jesus, ich kämpfe hier gerade mit Unversöhnlichkeit oder Lust oder ich fühle mich abgelehnt oder verwirrt oder ich habe hier dieses Problem mit ihm oder mit ihr und dann legt Jesus dir seine Hände auf und sagt, okay, lass mich für dich beten. Wäre das nicht stark, das zu erfahren, wie Jesus für dich betet? Jesus hat das getan. Sehen wir hier. Und er tut es jetzt gerade. Hebräerbrief 7 lernen wir, dass er immer lebt, um für die einzutreten, die sich durch ihn Gott nahen. Und Römer 8 wird es auch gesagt, dass Jesus zur Rechten des Vaters ist und für uns eintritt. Das sollte uns unendlich viel Zuversicht geben, das zu wissen, dass in all diesen Kämpfen, in denen wir drinnen stehen, weil wir Jesus nachfolgen, dass Jesus für uns betet und dass er für uns eintritt. Und Mann, wenn ich mir das bewusst mache, okay, ist gerade Chaos um mich herum, ich verstehe nicht wirklich, was gerade abgeht, ich habe nicht die Weisheit, mir fehlt die Kraft, ich fühle mich vielleicht nicht mal so verbunden mit ihm, ich habe nicht genug gebetet, ich bin nicht in Tune sozusagen mit ihm. Aber zu wissen, dass Jesus, der Allmächtige, der Allweise, der mich liebende Gott, für mich betet, jetzt gerade. Ah, es gibt mir Frieden. Ich darf wissen, ich bin sein. Diese Gemeinde ist sein. Wie gehört ihm? Ist seine Gemeinde. Meine Familie ist sein. Meine Geschwister sind sein. Und er betet für uns. Es gibt mir Frieden. Lasst uns ansehen, wofür Jesus betet. Ziemlich wichtig, oder? Wenn Jesus für was betet, muss es ziemlich wichtig sein. Also lasst uns aufmerksam sein, das betrachten. Lasst uns einfach den ganzen Abschnitt lesen, diesen ganzen dritten Abschnitt in diesem Kapitel, ab Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet für uns um drei Dinge. Erstens um Einheit. Zweitens, dass wir für ewig bei ihm sind in seiner Herrlichkeit. Und drittens betet er um Liebe. Lasst uns über Einheit sprechen heute Morgen. Oder bevor wir über Einheit sprechen, lasst uns zuerst über Vielfalt sprechen. Unsere Familie, wir waren vor, ich weiß nicht, 2-3 Wochen in der Erdekaut, in diesem Naturschutzgebiet hier bei Eisenberg. Und ich war total überrascht und fasziniert zu lesen, wie viele verschiedene Libellenarten es gibt und wie viele verschiedene Bienenarten und Orchideenarten allein in diesem Naturschutzgebiet. Und das hat mich neugierig gemacht und ich habe auf Wikipedia nochmal ein bisschen nachgeforscht und ich habe herausgefunden, dass es 5680 verschiedene Libellenarten gibt. Ich habe immer gedacht, okay, es gibt die blauen und es gibt die gelben. Aber 5680. Und es gibt an die 20.000 verschiedene Bienenarten. Und 30.000 Orchideenarten. Und es gibt über 10.600 Vogelarten und über 31.500 Fischarten. Und es gibt an die 500.000 bekannte Pflanzenarten. Und das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was es wirklich gibt. Schätzungen sagen, dass es so an die 20 Millionen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten gibt auf dieser Welt. Hey, das ist eine ungeheure Vielfalt hier in der Schöpfung. Das zeigt uns, dass unser Schöpfer unheimlich kreativ ist und dass er wirklich Vielfalt schätzt. Und wir eigentlich auch, oder? Ich meine, stellt euch vor, wenn die Welt nur eine Farbe hätte. Also wenn unsere Stadt wirklich wörtlich Grünstadt wäre. Und zwar nicht verschiedene Grüntöne, sondern einfach einen Grünton. Das wäre sehr eindimensional, oder? Und stell dir vor, es gäbe in der Welt nur die eine Standardblume oder den einen Standardvogel und die eine Standardlibelle. Würde irgendwas fehlen, oder? Es wäre viel weniger herrlich. Ein bisschen was davon können wir erleben, wenn wir in den ehemaligen Ostblock gehen und uns die Plattenbauten anschauen. So alles grau in grau. Ist irgendwie schlimm, oder? Ist irgendwie depressiv. Und stell euch vor, es gibt nur den Einheitsmenschen. Stell dir vor, alle Menschen wären genauso wie du. Oh Mann. Das wäre furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde in dieser Welt. Wenn alle so wären wie ich. Ich kann mich manchmal selber nicht ausstehen. Wir schätzen Vielfalt, oder? Wir schätzen, dass es Blondinen gibt und Brünette und Braunhaarige und Schwarzhaarige und rothaarige Mädels und solche mit runder Gesichtsform und ovaler Gesichtsform und länglicher Gesichtsform und verschiedene Nasengrößen, große, kleine Oberweite, verschiedene Lippenformen. Hey, das macht jedes Lächeln einzigartig. Und Männer schätzen das nicht, die Vielfalt, die es gibt. Ich meine, der eine steht mehr auf blond, der andere mehr auf braun. Und es gibt diese Vielfalt. Preis dem Herrn, oder? Und ist nicht wunderbar, dass es verschiedene Jungs gibt, dass es Blauäugige gibt? Passend sind das Wort, das ist gelb manchmal. Oder Braunäugige, Grünäugige und große Männer, kleine Männer, dünnere und rundere und welche mit gelockten Haaren und mit glatten Haaren und hellerer und dunklerer Haut. Ist doch wunderbar. Hey, die eine von euch Mädels findet den mehr attraktiv, die anderen den. Ihr Frauen, stellt euch mal vor, wenn es nur einen Typ Mann gäbe auf der Welt. Sag mal, mich. Seid ihr nicht froh, dass es Vielfalt gibt? Wir schätzen Vielfalt. Das ist wunderbar. Und dann gibt es unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Persönlichkeiten. Da gibt es die Organisierteren und die Kreativeren und die Freundlichen und die Fokussierten und die Ruhigen und die Extrovertierten. Und Gott sei Dank gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und jeder Mensch ist einzigartig. Eine limitierte Edition von einem Stück, das macht jeden Menschen unendlich wertvoll und unersetzbar. Und hey, diese Vielfalt macht das Zusammenleben in der Gemeinschaft eigentlich erst wirklich schön und spannend und aufregend. Und erst durch diese Vielfalt funktioniert das Zusammenleben, auch in der Gemeinde. Ich meine, stellt euch eine Welt vor, wo es nur Handwerker gäbe. Keine Mütter, keine Künstler, keine Lehrer, keine Wissenschaftler, keine Kaufleute, nur Handwerker. Hätten wahrscheinlich tolle Gebäude, aber irgendwas würde fehlen. Oder stellt euch eine Welt vor, in der es nur Künstler gäbe, nur Musiker und Maler und Schauspieler, aber keine Handwerker und keine Ärzte und keine Krankenschwestern und keine Mechaniker und keine Physiker, wird irgendwie nicht so gut funktionieren. Da wird irgendwas fehlen. Oder stell dir eine Gemeinde vor, wo alle gleich sind. Die Bibel vergleicht uns als Gemeinde mit einem Leib. Stell dir einen Leib vor, der nur aus Ohren besteht zum Beispiel. So ein Ohrwaschelkaktus. Das wäre ein Krüppel. Würde nicht funktionieren, würde total komisch aussehen. Es würde nicht funktionieren. Ein Leib funktioniert durch die Vielfalt an Gliedmaßen und Organen und Funktionen. Und auch ein Gemeindeleib braucht diese Vielfalt an Persönlichkeiten und Begabungen und Diensten. Und lass uns auch größer denken. Auch die Vielfalt im Leib Christi weltweit ist ein Segen. Es ist gut, dass es unterschiedliche Gemeinden gibt mit unterschiedlichen Betonungen und Traditionen und Frömmigkeitsstilen und Musikstilen. Da gibt es welche, die sind mehr liturgisch und da gibt es Weihrauch und Kerzen und Ordnung und Orgelmusik und die singen wunderschöne alte Hymnen und gibt es manche, die haben vielleicht sogar einen gewissen Dresscode. Und dann gibt es andere, die sind sehr frei, mit freiem Gebet und vielleicht mit E-Gitarren und Schlagzeug und die singen mehr diese Lobpreislieder, die wir vielleicht singen. Und dann gibt es alles Mögliche so dazwischen, unterschiedliche Schattierungen und Stile. Da gibt es Gemeinden, die schätzen eine 10-Minuten-Predigt und dann gibt es Gemeinden, die haben eine 3-Stunden-Predigt und dann gibt es Gemeinden, die sind mehr charismatisch und andere sind mehr nüchtern und die einen taufen, indem sie untertauchen, die anderen, indem sie besprengen. Wir taufen Erwachsene, nachdem sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Andere taufen ihre Kinder, manche feiern Abendmahl mit einem Kelch, andere haben diese kleinen Becher, manche mit Wein, die anderen mit Traubensaft, wir tun es mit beiden. Ist doch gut, dass es Vielfalt gibt. Und der Herr gebraucht diese Unterschiedlichkeit, von Gemeinden, um verschiedene Menschen zu erreichen. Wir erreichen vielleicht einen bestimmten Menschenschlag. Andere erreichen einen anderen Menschenschlag, den wir vielleicht nicht erreichen könnten mit unserem Stil, mit dem, wie wir Gottesdienst feiern. Es ist doch gut, dass es Vielfalt gibt. Gott liebt jeden Menschen. Und er möchte für jeden Menschen einen Platz bereiten, wo er Gott kennenlernen kann und wachsen kann und Gott anbeten kann, so wie es seiner Persönlichkeit entspricht. Leute, Vielfalt ist nicht negativ, das ist positiv. Und manche Menschen sind emotionaler als andere, manche sind expressiver als andere, manche sind intellektueller als andere. Ich meine, das sehen wir schon in unserem Gemeindeleib. Manche, wenn wir zu Jesus singen und ihn mit unseren Worten und die dann anbeten, die Jesus und Hände hoch, und andere sind mehr eher so dieses Ruhige, diese ruhige Ehrfurcht im Herzen. Und wisst ihr was, beides ist okay. Lest mal Psalmen, da findet ihr beides. Da findet ihr Tanzen vor dem Herrn und einfach flach und ruhig vor ihm liegen, weil wir so ergriffen sind von seiner Ehrfurcht. Ist beides okay und der Herr liebt sie alle. Und ihr wisst, es gibt theologische Vielfalt im weltweiten Leib Christi. Und es bereitet uns manchmal die größten Schwierigkeiten. Und hier, es gibt Gemeinden mit unterschiedlichen theologischen Sichtweisen. Da gibt es die, die Souveränität Gottes mehr betonen, und dann gibt es die, die die Entscheidung der Menschen betonen. Und unterschiedliche Sichtweisen über das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt. Und gibt es Geistesgaben für heute noch? Und wenn ja, dann welche? Und unterschiedliche Sichtweisen, wie es genau sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Oder wie genau die Leitung von der Gemeinde aussehen soll. Gibt es Unterschiede? Auch weil manche Dinge in der Bibel nicht so hundertprozentig super dicht offenbart sind. Ich meine, wir schnitzen gern unsere theologischen Systeme, wo wir alles reinpressen wollen, aber dann liest man immer wieder mal Verse, wo man sagt, das passt jetzt nicht wirklich so genau in mein Bild, das muss ich ein bisschen zurechtbiegen, damit es passt. Und dann gibt es andere Bereiche, wo die Bibel sonnenklar ist und wo es eigentlich keine Diskussion gibt. Ich meine, in wesentlichen Dingen brauchen wir wirklich Einheit. Wer Gott ist, wer Jesus ist, wie wir gerettet werden, dass das Wort Gottes unsere Grundlage ist, über diese Dinge, da brauchen wir Einheit, sonst können wir gar nicht miteinander reden, eigentlich sinnvoll. Letzte Woche haben wir drüber geredet, oder Jesus hat drüber gebetet, über Wahrheit. Und wir wollen nicht Einheit auf Kosten von Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Wahrheit ist wichtig. Und wir sind herausgerufen aus der Welt, und Thessalonicher Brief steht, dass wir uns absondern sollen vor denen, die unordentlich leben, die eigentlich nicht leben, was sie behaupten zu glauben. Und wir wollen nicht faule Kompromisse eingehen und ich denke, was Jesus nicht meint, ist diese Einheit, lasst uns alle zusammenkommen, Christen und Moslems und Hindus und sonst wer, und lasst uns alle zusammen beten. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also da gibt es eine gewisse Basis, Jesus, einen gewissen Kern unseres Glaubens, der ist nicht verhandelbar. Und wirklich, wenn du mit diesen Dingen nicht übereinstimmst, dann bist du kein Christ. In diesen wesentlichen Dingen, grundlegenden Dingen, brauchen wir Einheit. Das ist das, was uns zum Christen macht. Aber dann in allen anderen Bereichen, ich denke, da sollen wir und dürfen wir unsere Überzeugungen haben. Und wir dürfen auch unseren Stil haben, wo wir sagen, hey, das bin ich oder das sind wir als Gemeinde. Aber darüber hinaus sollten wir in diesen Dingen ein sehr, sehr weites Herz haben. Hey, wenn sich jemand ehrlich zu Jesus bekehrt hat und sich ihm anvertraut hat und ihm nachfolgen will mit seinem Herzen, dann ist es mein Bruder, dann ist es meine Schwester. Ganz egal, welche Haltung er in der Anbetung einnimmt oder in welche Gemeinde er geht oder was er über das Wiederkommen Jesu glaubt. Wir müssen diese Vielfalt im Leib Christi schätzen. Vielfalt ist was Herrliches. Vielfalt reflektiert unseren kreativen, wunderschönen Gott. Das ist was, was wir schätzen sollen, was wir feiern sollten, worüber wir uns freuen sollten. Das ist mein erster Punkt. Auf der anderen Seite wisst ihr, Vielfalt, Verschiedenartigkeit, das ist herausfordernd, wenn es um Einheit geht. Ich meine, es ist ja schon schwer, mit den zwei oder drei Leuten in Einheit zu leben, die in fast allen so denken wie ich oder ähnlich denken. Aber Einheit zu leben, wirklich zu leben in einem Gemeindeleib, wo Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Kulturen, auch Familienkulturen und Erziehungskulturen und Gemeindekulturen, wo Alte und Junge zusammenkommen mit ihren Kulturen, Jugendkultur, Frauen und Männer, wo Menschen zusammenkommen mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Begabungen, da Einheit zu leben, das ist menschlich gesehen eigentlich unmöglich. Ich meine, wir sehen doch jeder alles durch unsere Brille, durch die Brille unserer Kultur, unserer Persönlichkeit, unserer Erziehung, unserer Begabung. Und so als Beispiel, mir schwebt gerade im Kopf rum so eine Szene aus diesem Film My Big Fat Greek Wedding. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wo dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Mädel war griechisch, gell, und der junge Mann war irgendwie aus so einer ganz straighten, steifen Familie in New York, Anwaltsfamilie. Und da gibt es diese Szene, wo die Eltern von ihm am Tisch sitzen mit der Familie von ihr. Die haben ganz andere Kultur, ganz andere Tischmanieren. Laut und ha. Und die sitzen da und haben wirklich so einen Kulturschock. Manchmal geht es uns so, wenn wir unsere Geschwister anschauen, kratzen unserem Kopf und sagen, oh Mann, du hast wirklich Probleme. Du bist so anders. Oder ich habe wirklich Probleme mit dir. Mit deiner Andersartigkeit. Ich habe eine Liste von Gebeten gefunden, die unsere Schwierigkeiten so ein bisschen widerspiegeln, die wir oft mit Menschen haben, die so unterschiedlich sind, als wir unterschiedliche Persönlichkeit haben, oder vielleicht sind es eigentlich unsere Schwierigkeiten mit uns selbst. Herr, hilf mir, entspannt zu sein, wenn es um unwichtige Details geht. Ab morgen um 11.41 Uhr mitteleuropäische Zeit. Oder Herr, hilf mir, Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle anderer, auch wenn die meisten von ihnen übersensibel sind. Herr, hilf mir, die Verantwortung für meine Sünden zu übernehmen, obwohl unsere Konflikte normalerweise nicht meine Schuld sind. Herr, hilf mir, offen zu sein für die Ideen anderer, so falsch sie auch sein mögen. Einheit mit Menschen, die anders sind als wir, das ist schwer. Und ich denke, wir brauchen da gar nicht erst bei der Gemeinde anfangen. Wir können viel, viel kleiner anfangen, bei der kleinsten Einheit, bei der wichtigsten Einheit eigentlich von allen, nämlich unserer Familie, unseren Ehen. Wie viel Einheit habt ihr in eurer Familie? Wie viel Einheit habt ihr in eurer Ehe? Ich meine, wir kennen die Statistik, jede zweite wird geschieden. Und wenn wir es da nicht schaffen im Kleinen, dann wie wollen wir es im Größeren schaffen? Familie ist wirklich so dieser Realitätscheck für uns. Das ist der Ort, wo wir unsere Masken fallen lassen, wo wir offen diese kleinen Monster sind, die wir manchmal sind. Lass uns ehrlich sein, echte Einheit ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ist eine Herausforderung, die unsere menschlichen Ressourcen übersteigt. Wahre geistliche Einheit, davon reden wir. Ein Herz und eine Seele zu sein mit andersartigen Menschen, das ist was, was wir nicht schaffen. Nicht aus uns. Okay, wir schaffen vielleicht organisatorische Einheit, aber das ist nicht wirklich, worum es Jesus geht. Und das funktioniert auch nur sehr bedingt. Denk an die katholische Kirche zum Beispiel. Die hat organisatorische Einheit. Ist durchstrukturiert von oben bis unten. Aber ist da wirklich Einheit? Nee, gar nicht. Ich bin aufgewachsen in der katholischen Kirche. In die Pfarre, wo ich gegangen bin, haben die Leute gesagt, das geht mir gerade vorbei, was der Papst sagt und was die da oben sagen. Wir machen, was wir wollen und Intrigen und alles andere. Organisatorische Einheit macht uns noch nicht wirklich eins. Auch nicht Einheitlichkeit. Ich meine, vielleicht können wir Einheitsbrei erzwingen, so Einheitlichkeit durchsetzen. Denkt an den Kommunismus. Alle müssen irgendwie gleich sein und funktioniert auch nicht. Wir sehen auch da die Machtkämpfe und die Intrigen innerhalb der Einheitspartei. Und hier in den Schulen, wo die Pflicht zur Schuluniform besteht und alle gleich aussehen, gibt es auch nicht weniger Zickenkriege als in anderen Schulen. Auch das bringt es nicht wirklich. Und ich meine, Einheitlichkeit kann man wirklich nur durch Zwang herstellen und auch da geht wieder was verloren. Wir sind unterschiedlich geschaffen von Gott. Darum geht es Jesus auch nicht. Irgendwie die Gleichschaltung von allen Christen und allen Kirchen, das ist gar nicht erstrebenswert, glaube ich. Worum es Jesus geht, ist wahre Einheit, geistliche Einheit, Einheit aus Liebe. Und das ist so ziemlich unmöglich für uns Menschen aus uns selbst. Dieses Gebet um Einheit von Jesus ist für mich so auf demselben Level ungefähr, wie wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde. Oh Mann, das habe ich nicht in mir. Vielleicht ertrag deine Feinde, bring sie nicht um, das schaffe ich vielleicht, aber sie wirklich zu lieben, ihnen Gutes zu tun, die mir Böses tun, das schaffe ich nicht. Nicht aus eigener Kraft. Und genauso wenig schaffe ich Einheit mit Menschen, die so unterschiedlich sind als ich. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist eigentlich der erste Schritt in die Einheit. Diese Erkenntnis, ich kann nicht selbst so leben. Diese Erkenntnis, ich bin das Problem für den Mangel an Einheit in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Gemeinde. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Veränderung. Ich brauche Gottes Wirken in mir. Es beginnt bei mir. Nicht die anderen sind das Problem. Ich bin das Problem. Ich bin so eingenommen von mir und so überzeugt von mir und so eingenommen von meinem Denken und meiner Meinung und meinen Überzeugungen und meinen Gefühlen und meinen Empfinden und ich bin so eigenwillig. Hey, ich stehe der Einheit im Weg. Wie der Paulus gesagt hat, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das ist das Problem. Und ich brauche Hilfe, ich brauche das übernatürliche Wirken von Gottes Geist in mir. Und ist das nicht das, was Jesus uns versprochen hat? Ich glaube, der Herr sagt, wenn wir endlich an den Punkt kommen, hey, ich bin froh, dass du das erkennst und dass du es bekennst und dass du zu mir kommst damit, mit deiner Unfähigkeit. Jetzt kann ich anfangen zu wirken. Also wie können wir eins werden? Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Punkte. Wie können wir eins werden? Erstens, Bewusstsein unserer Unfähigkeit. Ich kann nicht so leben. Das treibt mich in die Abhängigkeit von ihm. Und das Zweite ist, dass wir wirklich lernen, Vielfalt zu schätzen. Das haben wir auch schon besprochen. Vielfalt ist gut. Vielfalt ist eine Stärke. Also das nächste Mal, wenn du dich über irgendjemanden ärgerst, wenn dich irgendwer nervt, der so anders ist als du, halt mal kurz inne und sag, danke Herr, dass mein Bruder, meine Schwester, mein Mann, meine Frau so anders ist. Ich preise dich dafür. Das ist eigentlich schön, obwohl es mir schwerfällt gerade, aber eigentlich ist es gut und es ist schön. Manchmal müssen wir einen Schritt zurück machen und mal das größere Bild anschauen. Okay? Drittens müssen wir erkennen, wie wesentlich Einheit ist. Seht ihr, erstens ist es Jesu Herzenswunsch, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und das sollte eigentlich ausreichen. Wenn es wie Jesus so wichtig ist, soll es auch mir wichtig sein. Aber zweitens ist es auch wesentlich für unsere Mission. Seht den Zweck von Einheit. Hier im Vers 21 sagt Jesus, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Oder Vers 23, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Also unsere Einheit ist nicht ein Selbstzweck. Der Zweck von unserer gelebten Einheit ist, dass wir Gott verherrlichen. Dass wir ihn sichtbar machen in dieser Welt. Und wenn die Leute in der Welt uns bunt zusammengewürfelten Haufen hier sehen, Menschen, die von Natur aus, von sich selbst aus wahrscheinlich nicht alle Gemeinschaft hätten miteinander, von Natur aus keine Einheit halten. Und wenn die Welt sieht, dass wir eins sind in Christus und dass wir einander lieben und tragen, trotz unserer Unterschiedlichkeiten, und wie gesagt, wir reden hier nicht von organisatorischer Einheit, sondern von Einheit in der Liebe. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, ich liebe dich. Egal, ob du schwarz bist oder weiß, ob du pünktlich bist oder unpünktlich, ob du bingelig bist oder also frei, kreativ, chaotisch bist. Egal, ob du in meine Gemeinde gehst oder in eine andere Gemeinde gehst, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir, weil wir gehören beide Jesus. Das ist die Einheit, von der er spricht. Und wenn die Welt das sieht, dann wird sie sagen, wow, das ist übernatürlich. Hey, ihr seid zwar ein bisschen komisch, aber ihr Christen, ihr habt was, was wir nicht haben. Wow, Gott ist real, Gott ist lebendig, Jesus macht einen Unterschied in eurer Mitte. Und dann werden sie zuhören, wenn wir über Jesus reden. Auf der anderen Seite, wenn wir Christen uns streiten und spalten und runtermachen und bekämpfen, dann wird es abstoßend sein für die Menschen in dieser Welt, weil von dem Zeug haben die genug in der Welt. Brauchen sie nicht noch mehr von uns. Also unsere Einheit hat einen Zweck, einen wichtigen Zweck. Ist wichtig für unsere Mission. Und ich glaube, deswegen wird der Feind auch immer unsere Einheit angreifen und versuchen, uns zu spalten als Gemeinde, als Ehepaare, als Familie, versuchen uns auseinander zu dividieren. Weil wenn er das schafft, dann wird er unser Zeugnis zerstören. Und deswegen als vierten Punkt ist es weise und gut, wenn wir seine Strategien auch kennen. Lass uns mal gemeinsam überlegen, was sind so Strategien, Dinge, die uns auseinander dividieren. Ich kann an Jakobus denken, Kapitel 3. Da spricht Jakobus über eine teuflische Weisheit. Und er sagt, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also Eigennutz. Wenn ich Eigennutz in meinem Herzen entdecke und dieses egoistische Fleisch mich treibt, dann sollte eine Warnlampe angehen bei mir. Wenn ich merke, das ist meine Motivation, ich nehme mich selbst zu wichtig. Ich bin von mir selbst eingenommen. Oder wenn ich entdecke, dass da Eifersucht ist und ich aus Eifersucht handle. Oder Konkurrenzdenken ist auch sowas. Denkt an die Jünger, die haben ständig gestritten, wer der Größte ist unter ihnen. Hey, wir sind im selben Team. als Ehepaare, ihr seid ein Team zur Ehre Gottes, als Gemeinde, wir sind ein Team zu seiner Herrlichkeit, als weltweiter Leib Christi, wir sind ein Team. Es gibt keine Konkurrenz im Reich Gottes. Wir spielen im selben See. Etwas anderes, was uns spaltet und entzweit, ist Tratsch. Über andere zu reden, hinter ihrem Rücken, über die Geschwister oder den Partner. Hey, das baut scheinbar vordergründig mal Einheit mit dem ich rede, wenn ich sage, hey du, hey, lass uns mal gemeinsam beten für den Sohn. So, du wirst gar nicht glauben, was der gemacht hat. Oh, furchtbar. Aber dann, wenn du den, über den ihr geredet habt, wenn ihr den trefft, dann werdet ihr irgendwie ein schlechtes Gewissen haben und euch irgendwie also ein bisschen komisch fühlen. Und dann wird der das merken und er denkt, ah, der ist komisch, das ist aber wirklich komisch. Und dann wird der anfangen zu denken und so wirkt der Feind. So schaukeln sich Dinge auf. Also was ganz wichtig ist, um Einheit zu bewahren, ist direkte Kommunikation. Nicht hintenrum, nicht über Dreiecken. Die Bibel sagt uns, die Liebe deckt Sünde Dritten gegenüber zu. Nicht auf. Sprich es direkt an. Das baut Einheit. Weitere Strategie wäre Gesetzlichkeit. Das spaltet sehr oft. Oder Parteilichkeit. Denkt an Jakob und seine Söhne, so eine sehr dysfunktionale Familie. Jakob hat den Josef bevorzugt vor seinen anderen Söhnen. Und was war das Resultat davon? Die Brüder haben den Josef gehasst und ihr kennt die Geschichte. Unehrlichkeit. Und so weiter und so fort. Wahrscheinlich fallen euch noch viele andere Dinge ein. Aber lasst uns wachsam sein. Lass uns nicht naiv dahin leben. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Und eines, was der Teufel immer tun will, ist, uns zu spalten. Fünfte, was wichtig ist für unsere Einheit, ist, dass wir uns vom Vater bedingungslos und leidenschaftlich geliebt wissen. Seht hier im Vers 23, da sagt Jesus, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Viele Mauern, die wir zwischen uns bauen und um uns herum bauen, die bauen wir deshalb, weil wir uns schuldig fühlen und weil wir das verbergen wollen oder weil wir verletzt wurden von irgendjemandem und deswegen igeln wir uns ein. Und hey Leute, wenn wir uns einmauern, dann sind wir sicher. Das ist eine Strategie, die funktioniert. Dann sind wir sicher, auch vor Verletzungen, ein Stück weit. Aber wir sind auch sehr einsam. Und wir haben sicher keine Einheit mit denen, die draußen sind, auf der anderen Seite unserer Mauer. Also Gottes Liebe ist wichtig. Wir müssen heilen in dem Licht seiner Liebe zu uns. Und manche Dinge kann wirklich nur Gott heilen. Ich denke an die Pflegekinder, die meine Schwester hatte. Kinder, die missbraucht wurden. Das sind Wunden, das sind Narben. Ich meine, Jesus kann das heilen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Menschen das wieder gut machen können. Manchmal tragen wir wirklich tiefe Verletzungen herum. Nur Gott kann es heilen. Aber die Bibel sagt uns, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wenn wir seine Liebe und seine Gnade, seine Vergebung, seine Barmherzigkeit erfahren in unserem Leben, nicht nur intellektuell, sondern wirklich erleben, wie sehr er uns liebt, dann hilft es uns zu heilen. Und dann hilft es uns, diese Mauern abzureißen und uns zu öffnen, anderen gegenüber und auf andere zuzugehen und andere zu lieben. Und über diese Liebe Gottes werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr reden. Sechster Punkt. Es ist ein Bewusstsein, dass wir die Ewigkeit miteinander verbringen werden. Seht hier im Vers 24. Jesus betet dafür, dass wir gemeinsam seine Herrlichkeit schauen, die wir bei ihm haben werden. Also nachdem wir die Ewigkeit alle miteinander verbringen werden, denkt ihr, wäre es nicht gut, wenn wir uns schon hier vertragen? Wenn wir das tun, werden wir auch ein Stück auf Himmel, auf Erden
erleben. Im Psalm 133 heißt es, siehe, wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Das ist ein Stück ewiges Leben, wenn wir das erfahren dürfen. Siebter Punkt ist, wichtiger Punkt, sei dir bewusst, dass du schon eins bist mit allen wahren Christen im weltweiten Leib Christi. Auch mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, wenn sie Jesus nachfolgen. Der Vater hat alle Gebete von Jesus hier erhört. Wir wissen, wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und Römer 5 spricht über Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und Leute, wir sind auch eins. Alle Christen weltweit sind der eine Leib Christi, sind die eine Braut Christi. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Epheser 4, Verse 4 bis 6, wer mitlesen will. Verse 1 bis 6. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und mit Langmut, also Geduld, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. 1. Korinther 12, da schreibt Gott durch den Paulus an die Gemeinde in Korinth und sagt, ihr seid Christi Leib. Und einzeln genommen seid ihr Glieder aneinander. Ihr seid der Leib Christi, ihr seid eins. Erkennt es, dass das die geistliche Realität ist. Wir sind eins. Hey, ich, der Pastor, ich bin vielleicht dein Mund. Und dieser chaotische, kreative Bruder, der ist vielleicht dein Auge. Und diese pingelige, überorganisierte Schwester ist vielleicht deine Wirbelsäule. Und der hyperaktive Bruder, der ist vielleicht deine Hand oder deine Beine. Wir sind eins. Wir sind Glieder aneinander. Wir sind eins in Christus. Wir müssen uns nicht eins machen, wir sind schon eins. So wie eine Familie. Ich meine, meine Familie, wir sind eine Familie. Ob wir das leben oder nicht, aber die Wahrheit ist, wir sind eine Familie. Ihr wisst, als Ehepaar, wir sind eins. Wir sind ein Fleisch, sagt die Bibel. Wir sind eins, das ist die Realität. Ob wir diese Einheit praktisch ausleben oder nicht, aber die Wahrheit ist, wir sind schon eins. Und auch für uns als Leib Christi, wir müssen unsere Einheit nicht erschaffen. Wir müssen nur das ausleben, was schon Realität ist. Deswegen sagt uns der Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also bewahrt das, lebt es aus, was ihr schon seid. Lasst diese geistliche Realität sichtbar werden in eurer Mitte zur Ehre Gottes. Das ist die Herausforderung. Letzter Punkt, wie können wir praktisch Einheit leben? Wir haben schon gesagt, nicht aus uns. Seht ihr, Jesus betet, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Gott in der Dreieinigkeit. Das ist eine Einheit, die aus derselben Natur kommt. Aus demselben Leben, denselben Zielen, denselben Werten. Einheit aus demselben Leben, wirklich, wir sind alle blutsverwandt. Sein Leben fließt durch all unsere Adern, geistlich gesprochen. Jesu Leben, sein Leben, das er für uns durch sein Blut erkauft hat. Wir teilen dasselbe Leben. Das ist eine Einheit, die aus einer gemeinsamen Identität kommt. Seht ihr Vers 21, dass sie in uns eins seien. Das ist nicht etwas, was aus Menschen geschieht. Das kommt von Gott, diese Einheit. Sonst nochmal lesen Verse 22 und 23. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, dass die Welt erkenne und so weiter und so fort. Kolosserbrief 1 heißt es, dass Christus in uns die Herrlichkeit ist, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also Jesus Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist, er teilt sein Leben mit uns und er nimmt uns hinein in sein Leben, in seine Einheit mit dem Vater. Vers 26 wird Jesus sagen, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist in uns durch Jesus, der in uns ist. Ich glaube, manchmal sollten wir vielleicht besser beten, statt zu beten, Herr, gib mir Liebe, zu sagen, danke Herr, dass ich Liebe habe in dir. Jesus, du kannst meinen Mann oder meine Frau oder diesen Bruder, diesen Schwester lieben. Du kannst es und du tust es. Und hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung, dass du es durch mich tun kannst. Du tust durch mich. Und so funktioniert es praktisch. Nur in tiefer Gemeinschaft und Abhängigkeit mit Jesus in uns. Indem wir sein Leben, das schon in uns ist, rauslassen und ausleben. Leute, wir werden praktisch eins, indem wir auf Jesus schauen und Einheit mit ihm leben. Sein Herz zu unserem Herzen machen. So geschieht Einheit. Zwei Menschen, die unterschiedlich sind, werden eins, wenn sie sagen, Jesus, du bist mein Leben. Darum geht es mir in meinem Leben und um nichts anderes. Jesus, du bist meine Identität, du bist mein alles. Du bist größer, du bist wichtiger als meine Kultur, als meine persönlichen Präferenzen, als meine Erziehung. Du bist wichtiger als ich. Und Herr, er oder sie, er ist mein Bruder, meine Schwester. Und ich liebe sie. Ich weiß, du liebst sie und ich liebe dich. Und deswegen möchte ich dich auch lieben in meinem Bruder, in meiner Schwester. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wir sollen einer den anderen höher achten als mich selbst. Und das will ich tun. Wenn da Einheit ist zwischen zwei unterschiedlichen Menschen, dann ist das Leben Jesu sichtbar in dieser Beziehung. Dann ist es sichtbare Liebe, sichtbare Demut, sichtbare Selbstverleugnung. Sichtbar ist, den anderen höher achten als mich selbst, dann ist es sichtbare Liebe und sichtbare Hinwendung zu Jesus. Leute, so werden wir eins. Nur so. Seht ihr, es ist wie mit einem Dreieck. Jesus ist da oben. Das bist du, das bin ich. Und wenn wir eins werden wollen, ist, wenn wir jeder näher zu Christus, mehr an ihm dran, mehr von ihm in unserem Leben. Je näher ich ihm bin, desto näher komme ich dir. Das ist das Geheimnis zum Erfolg, das einzige Geheimnis, das es gibt. Einheit in ihm. Und ich kann dir garantieren, wenn wir im Kreis herumsitzen und uns gegenseitig anklotzen und uns jeder überlegen, was will ich, dann werden wir sehr schnell Uneinigkeit haben. Aber wenn wir das tun, wenn wir jeder von uns Jesus zur absoluten Priorität machen und ihn suchen, seine Nähe suchen, sein Herz, seinen Willen suchen, wenn wir uns selbst sterben und uns auf ihn ausrichten und gemeinsam auf ihn schauen, dann werden wir eins werden. Ganz natürlich. Weil wir schon eins sind in ihm. Also bewahrt diese Einheit im Geiste. Amen. Und soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre, weil das ist der Grund, das ist, warum es geht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wirken. Und wir danken dir, Herr, dass wir das christliche Leben nicht aus uns selbst leben müssen. Können wir gar nicht. Und ich danke dir, Herr, dass du so wunderbare Dinge für uns getan hast.
auch dass du uns eins gemacht hast. Jetzt bete ich einfach um deinen Segen, dass du uns hilfst und lehrst und dass du es in uns tust, dass wir lernen, in Einheit beieinander zu wohnen, als Ehepaare, als Familien, als sein meine Leib hier. Herr, hilf uns, dass wir von dir eingenommen sind, Herr, dass wir uns nicht als Calvary Chapel Leute verstehen. Nee, wir sind Christen. Wir sind deine Leute, Jesus. Wir sind deine Nachfolger. Du bist alles, Herr. Du bist die Identität. Du bist unser Gott. Du bist unser Herr. Du bist unser Retter. Du bist unser Leben. Und Herr, hilf uns, mit dir zu leben. Und leb du durch uns, Herr. Dass wir dich ausdrücken in dieser Welt und nicht unser hässliches kleines Ich. Darum bitte ich dich. Und dazu segne euch unser dreieiniger Gott und er bewahre euch in dieser Einheit in seinem Geist.